Geschichten zum Zuhören, zum Nachdenken und zum Weiterspinnen.
Ohrwurm.
In der Reihe Ohrwurm möchte ich Sie heute nach China entführen. Nicht in das heutige China, sondern einige Jahrtausende zurück, als in China ein weiser Mann mit Namen Atamono lebte. Dieser Atamono hat, so berichtet die Sage, als erster Mensch die Rindenschrift der Bäume entziffert. Aber das war ihm nicht genug, er sehnte sich nach Unsterblichkeit. Warum er die Unsterblichkeit nicht erreicht hat? Was er stattdessen fand? Warum eifersüchtige Ehemänner ihn umbringen wollten? Und was das alles mit dem geheimnisvollen Biwa-See in Japan zu tun hat, das erfahren Sie in der folgenden Sendung. Aufgeschrieben wurde Atamonos Geschichte von Max Dautendey, einem deutschen Dichter und Schriftsteller. Dautendey ist 1878 in Würzburg geboren. Er war ein unsteter Mensch, ist in der ganzen Welt herumgereist. Seine besondere Liebe galt dabei den asiatischen Ländern. 1918 ist er auf der Insel Sumatra im heutigen Indonesien an einer Tropenkrankheit gestorben. Und nun folgen Sie mir bitte in Chinas graue Vorzeit zu dem weisen Atamono auf der Suche nach Unsterblichkeit. Mein Name ist Holm Roch. Von Max Dautendey lese ich die Geschichte »Die Abendglocken vom Midera-Tempel hören«. Der älteste Baum Japans steht am Biwa-See, nicht weit von der Stadt Ozu, nicht weit von den Tempelterrassen des Midera-Tempels, die auf grünem Hügel über einem Kryptomerienwalde liegt. Als dieser viele tausend Jahre alte Baum nicht höher als ein Grashalm war, leuchtete der harfenförmige Biwa-See dicht bei dem Baumschößling ebenso wie heute noch, unverändert bei der alten zerklüfteten Baumruine. Dieser älteste Baum Japans stützt sich jetzt wie ein gealterter Gott, der Hunderte von Armen vom Himmel über die Erde ausbreitet auf Hunderte von Stangen, die gleich Hunderten von Krücken und Stelzen sein morsches Dasein tragen. Damals, als der Baum jung wie ein Halm war, war aber der Midera-Tempel noch nicht gebaut, und niemand noch hörte den wunderbaren Klang der Midera-Glocke, die abends beruhigend wie eine singende Frau ihre Stimme von den Tempelterrassen an dem alten Uferbaum vorüber zur Harfe des Biwa-Sees schickt. Dieser Baum wurde in ferner Vorzeit aus China nach Japan herübergebracht, als winziges Würzelein zuerst, und in Japan erfuhr man erst sehr spät seine chinesische Geschichte. Als der Baum so groß wie ein Menschenkind wurde, hatte er noch nicht einmal einen Japaner gesehen. Und als die ersten japanischen Menschen zu ihm kamen, war er schon in den kräftigsten Mannesjahren und fast so hoch wie die Kryptomerienbäume des nahen Bergwaldes. So ein Baum, der nie von der Stelle rückt und dessen Umgebung gleichfalls nie fortreißt und der nur die Bewegungen der Jahreszeiten kennt, hat ein vorzügliches Gedächtnis. Dieses drückt sich aber nicht darin aus, dass sich sein Mark Gedanken macht über das, was gewesen ist oder was kommen wird, sondern das Gedächtnis eines Baumes liegt immer offen an seiner Außenseite. Die Furchen und Rinden haben sich jeden Tag mit Linien, Eingrabungen, Knorpeln, Schürfungen, die kleinsten Erlebnisse wie mit einer stenografischen Schrift in Zeichenschrift notiert. Wie der Baum sich dehnte, wenn ihm in der Welt wohl war, und sich verborgte und verpanzerte, wenn ihn die Welt bedrohte, vergrübelte sich seine Rinde und faltete sich zu einer Zeichenschrift. Die Schriftgelehrten der Bäume sind die Ameisen, die Libellen, die Bienen, die Vögel. Die Borkenkäfer und Borkenwürmer sind untergeordnete Schriftsetzer, die an der Schicksalssprache des Baumes, an der Rindenschrift mitarbeiten. Diese Sprache der Bäume entdeckte eines Tages, als die Japaner noch vorzeitliche Bastkleider, Blättergewänder und verwildertes Kopfhaar trugen, nicht in Japan, sondern in China, ein weiser Einsiedler, der hieß Atamono. Die Geschichte Atamonos liegt weit zurück. Sie fällt vor die Entdeckung des alten Baumes am Biwa-See. Als Atamono die ersten Schriftzeichen in einem chinesischen Weidenbaum entdeckte, las er auch in der Baumrinde das Mittel, seinen Leib unsterblich zu erhalten. In dem Bast jenes Weidenbaumes in China stand geschrieben, dass jeder Mensch, ob groß oder niedrig, ob klug oder beschränkt, ob schwach oder stark, alt oder jung, sich die Unsterblichkeit des Lebensfadens und auch des Leibes erhalten könne, wenn er einmal im Leben beim Laut einer bestimmten Harfe einschlafe. Diese Harfe, sagte der chinesische Weidenbaum, sei nicht in China, aber nicht weit über dem Meer in einem kleinen Inselland, das damals in China noch keinen Namen hatte und nur von einigen das Land des ewigen Feuers genannt wurde, weil der Feuerkrater Fujiyama dort immer rauchte. Atamono suchte den Weg dorthin und las von Baum zu Baum die Rindensprache, bis er ans Meer kam. Aber niemand konnte ihn hinüberführen, denn nur Schiffe, die durch Zufall nach dem Inselland verschlagen wurden, alle 100 Jahre einmal, hatten Kunde von dem Feuerland gebracht, in dem Atamonos Harfe liegen sollte. Atamono saß jetzt Jahr aus, Jahr ein am Meer und schmachtete nach der Unsterblichkeit, kehrte seinem Vaterland den Rücken und sah mit seinem Angesicht Tag für Tag nach Osten, wo hinter den Wellenbergen das kleine Land des ewigen Feuers war, darin die fremde Harfe liegen sollte. Eines Tages kam ein Oststurm. Atamono zog sich etwas weiter vom Strand zurück, da sah er in der Ferne über dem aufgerüttelten Meer ein vielarmiges Wesen. Das kam mit senkrechtem Leib und dunklen Krallen wie ein mächtiger belaubter Baum über das Meer geschossen. Atamono hielt die Erscheinung zuerst für ein Gespenst, dann für einen Drachen. Und dann erkannte er, dass der vielarmige, riesige, aufgerichtete Körper wirklich ein Baum war. Ein frischer, grüner Kryptomerienbaum mit feuerrotem Stamm. Denn die Rinde der Kryptomerienbäume leuchten rot, wenn sie nass werden. Dieser Baum troff von Seewasser, schoss an den kiesigen Strand, und als wanderte er leibhaftig auf seinen Wurzeln, eilte er vom Wind getrieben eine Viertelstunde tiefer in das Land hinein, bis er andere Bäume fand, in deren Nähe er windgeschützt stehen blieb und sich mit seinen Wurzeln wie mit riesigen Adlerkrallen feststellte. Atamono kannte keine Furcht. Und als der wunderbare Baum wie eine rote Fackel über das Wellengewühl des Meeres aufrecht daherkam und seine finsteren Zweige wie schwarzen Rauch in die Luft streckte, da wich der sehnsüchtige Träumer nicht zurück, denn er war ja der erste Vertraute, den die Bäume sich unter den Menschen auserwählt und dem sie ihre Rindenschrift in einer guten Stunde zu erkennen gegeben hatten. Und er kannte keine Furcht vor den Bäumen, auch nicht vor diesem seltsamen, übers Meer gewanderten Baumriesen. Atamono legte sich in dieser Nacht unter den neu angekommenen Baum, nachdem er Wurzeln und Rinde von Tang, Seeschlamm und Seemuscheln gereinigt hatte. Und er schlief ein mit dem Bewusstsein, dass dieser Baum zu ihm allein nach China und zu sonst keinem anderen gesendet war. Und er freute sich, am nächsten Morgen aus der Rinde dieses Baumes Schicksale und Gedanken und Wünsche dieser Kryptomerie zu lesen und vielleicht zu erfahren, wie er nach dem kleinen Land des ewigen Feuers zu jener Harfe gelangen könne. Der Morgen kam und Atamono studierte bis zur untergehenden Sonne, ohne zu essen, ohne zu trinken, ohne aufzuschauen, die Gruben, Windungen und Furchen in der Rinde seines Baumkameraden. Aber es war ihm unmöglich, die Zeichen der Rinde zu entziffern. Er verstand nichts von der Sprache dieses Baumes. Die Zeichensprache aller chinesischen Bäume konnte er lesen, an diesem Baum aber blieb sie für ihn unleserlich. Und Atamono weinte, als die Sonne untergegangen war und er unter dem unbegreiflichen Baum saß, unwissend und einsam. »Wenn ich dich nicht lesen kann, so sprich«, schrie er den Baum ungeduldig an, als die Sonne zum letzten Mal aufleuchtete und den Stamm rot bestrich. »Herrlicher, herrlicher Baum«, schrie Atamono voll Entzücken, weil der Baum von der Wurzel bis zur Krone wie eine feurige Kohle leuchtete. Der Baum schwieg, die Sonne ging unter. Atamono schrie, »Ich schwöre, dass ich nichts mehr essen und nichts mehr trinken werde, bis du mich deine Rindenschrift lesen lässt oder bis du mir jemanden sendest, der mich deine Schrift lehrt.« Und Atamono lief zum Strand und stopfte sich den Mund mit Kieseln voll, weil er nicht mehr essen, nicht mehr reden, nicht mehr schreien und nicht mehr atmen wollte. Halb erstickt lag er am Strand und hasste den neuen Baum und hasste China und hasste seine Sehnsucht nach der Unsterblichkeit. »Ich will die Harfe vergessen«, dachte er und lag in den letzten Atemzügen. Dann wurde ihm wohler. Wie beruhigend ist es doch, wenn man einen wilden Wunsch aufgibt. Man steigt herab wie von einem wilden Pferd und hat wieder festen Boden unter den Füßen. Nach dieser beruhigenden Betrachtung richtete er sich gedankenlos auf, nahm die Steine gedankenlos aus dem Mund und schöpfte frischen Atem. Dann sprang er auf seine beiden Beine, streckte die Arme aus und lachte wieder zum ersten Mal seit vielen Jahren. Und seine Stirn, die immer gegrübelt hatte, wurde blank und jung wie die aufgehende Mondscheibe. »Ach, Mond, lebst du noch? Ich habe dich lange nicht gesehen.« Und Ata Mono bewunderte die kleinste Muschel im Mondschein, die Grübchen im Sand und die Wölklein, die mit dem Mond zogen, denn er hatte seit Jahren nur Bäume und Baumrinden gesehen und alles andere vergessen. Und nun ließ er auch sein Gehör wieder zu sich kommen. Er, der nur mit den Augen an den Baumrinden gelebt hatte, horchte, wie das Dünengras raschelte, wie die Dünenmäuse miteinander wisperten, wie die Füchse hinter den Baumwurzeln bellten, wie die Eulen sich zuriefen und wie die Fische im Mondschein plätscherten. Und nachdem er sein Gehör befriedigt hatte, sagten seine Zunge und sein Gaumen zu ihm, seine Zähne und sein Magen und sein gekühltes Blut: »Weißt du, es gibt ganz andere Dinge zu essen als Baumsaft und Baumrinde, wovon du dich jahrelang genährt hast. Hörst du nicht? In der Ferne gackern Truthühner im Schlaf und Schweine grunzen im Schlaf, weil ihnen der Mond auf die Rüssel scheint. Und Bauernhöfe sind in der Nähe, wo du Eier, Schweinespeck, gebackene Fische und Reis essen kannst. Und sehnst du dich nicht nach Wärme am ganzen Leib? Und hast du nicht dort, wo den anderen Menschen ein verliebtes Herz sitzt, einen bitterkalten Fleck in der Brust?« Ata Mono seufzte tief auf, weil alles ihm wahr schien, was seine Sinne zu ihm sagten. Er stand auf und erinnerte sich, dass die Menschen Kleider trugen, und er flocht sich noch in der Nacht ein langes Hemd aus gedörrtem Tang, und er war eitel genug und flocht sich Ketten aus Muscheln daran und Ketten aus Muscheln ins Haar, weil er den Frauen, denen er begegnen sollte, zu gefallen wünschte. Ata Mono ging dann, als es kaum Tag war, unter den letzten Sternen, fort vom Meer, wieder mit dem Gesicht in das chinesische Land hinein. Bei dem ersten Bauernhaus standen drei Weiber an einem Brunnen. Die sagten freundlich: »Guten Morgen, Ata Mono.« Und Ata Mono dankte und war verwundert, dass man seinen Namen kannte, und er bat um etwas süßes Wasser. Und während er noch wartete, bis der Eimer aus dem Brunnen stiege, ging eines der drei Weiber grüßend fort. Der erste Becher süßen Wassers, den er seit Jahren trank, schien ihm so nahrhaft und so wohltuend, dass er glaubte, es würde ihn nie mehr dürsten. Und er sagte zu den Frauen: »Ich werde euch später danken, wenn ich einmal reich werde.« Die Frauen verneigten sich vor Ata Mono wie vor einem adligen Herrn und sagten: »Du bist der Reichste im Lande.« Und ihr Gruß und ihre Ehrerbietung machten, dass er sein Herz sich wieder erwärmen fühlte, als schiene ihm die Sonne in den offenen Mund. Ata Mono ging gesättigt durch den Wassertrunk von dem Bauernhof fort, tiefer in das Land, bewunderte die Reisfelder und die Maulbeerbäume und kam zu einer Ortschaft, die bestand aus nur 10 Häusern. Aber nahezu 30 Frauen standen am Eingang des Ortes, und alle 30 verneigten sich vor Ata Mono. Er erkannte unter den Frauen jene, welche die dritte gewesen an dem Brunnen, an dem er vorher getrunken hatte, und die fortgegangen war und hier seine Ankunft angesagt hatte. Er staunte darüber, dass das geschehen war, und er wusste nicht, warum die Leute so viel Wesens aus ihm, dem Unbekannten, machten. Eine Frau wurde rot und trat vor und sagte: »Unsere Männer sind bei der Feldarbeit und wissen nicht, dass du kommst. Nur wir haben es eben erst durch eine Frau erfahren, dass du nach China zurückkehrst.« Er konnte vor Staunen nicht antworten und kaum danken, so tief verfiel er in Betrachtungen und erriet nicht, warum alle die Frauen Zeit und Lust hätten, sich um ihn zu kümmern. Atamono hatte noch nicht den Ort mit den 10 Häusern verlassen, kam ihm auf der Landstraße über den nächsten Hügel und über den zweiten Hügel und über den dritten und vierten Hügel schon neue Frauen und Mädchen entgegen. Immer empfing er dieselben Grüße und immer wieder musste er hören, dass die Männer bei der Arbeit seien. Atamono ging über den fünften Hügel. Dort standen schon Reihen von Frauen zu beiden Seiten des Weges. Die hatten sich gelagert und standen auf und verneigten sich. Ihre Reihen waren dicht gedrängt. Aber kurz vor Sonnenuntergang am sechsten Hügel, dahinter die Hauptstadt der Provinz lag, standen die Frauen nicht nur am Wege, sondern saßen auch in den Zweigen der Bäume. Und ihre Gesichter waren glänzend wie Lampen am Abend. Die oben in den Bäumen klatschten Beifall und die, die unten standen, verneigten sich und murmelten Beifall. Hundert Schritte vor dem Tor und den 4 Türmen der Provinzhauptstadt, wo das Frauengedränge am Wege am dichtesten war, hörte Atamono plötzlich einen allgemeinen Schrei des Entsetzens. Ein surrender Laut traf sein Ohr und ein langer, schwirrender Pfeil sauste vor ihm in den Boden und stand senkrecht und zitternd fest vor seinem Fuß. Er staunte. Aber er ließ sich nicht in seinem Weg stören und tat 3 Schritte weiter. Da stürzten schnell 3 Speere vor ihm nieder. Der eine zerschellte an einem Baum. Der zweite durchbohrte ein Weib am Wegrand. Der dritte fuhr durch Atamonos Haar und riss die Muschelkette aus seinem Haar mit sich. Gleich darauf sah Atamono, dass die Frauen auf den 4 Türmen des Stadttores in Aufruhr gerieten und von jedem Turm einen Mann herunterstürzten. »Was bedeutet das?« fragte Atamono die 2 Frauen, die ihm zunächst standen. »O Herr, ein paar eifersüchtige Männer wollten euch töten«, sagte die eine der beiden Frauen eifrig. Die andere lachte. »Warum sehe ich nur Frauen und keinen Mann, der mich begrüßt?« fragte er weiter. »O Herr, der Regent hat befohlen, am Tage, wo ihr vom Meere wieder nach China zurückkehren würdet, dürfte kein Mann sein Haus verlassen und kein Mann die Straße betreten, da die Eifersucht der Männer grenzenlos ist und weil dich alle Männer hier hassen.« Atamono sagte verwundert: »Ich habe seit Jahren keine Männer gesprochen. Warum hassen sie mich und warum sind sie eifersüchtig auf mich?« »Herr, ihr wisst nicht, dass der Regent tief betrübt war, weil ihr, der ihr der Erste seid, der die Sprache der Bäume verstand, weil ihr China den Rücken kehren wolltet.« Atamono staunte. »Ich habe es niemand erzählt. Woher weiß der Regent, dass ich die Schrift der Baumrinden lesen kann?
Herr,
man sah euch ja täglich in eurem Heimatort, an allen Wegen, in allen Wäldern, wie ihr laut die Sprache der Bäume entziffert habt. Die Menschen standen in Scharen um euch und lernten von euch das Lesen der Rinden. Und jetzt lesen alle unsere Männer und verstehen die Sprache der Bäume, wie ihr.
Sind sie deswegen eifersüchtig, eure Männer, weil ich der Erste war, der die Sprache der Bäume verstand?
Fragte Atamono.
Oh nein, Herr, Sie sind eifersüchtig, weil der Regent am Tag, da ihr China den Rücken wendetet und ans Meer gingt, geschworen hat, dass ihr an dem Tag, an dem ihr umkehren und unter sein Volk zurückkehren würdet, dass ihr dann die Wahl hättet unter allen Frauen, ob verheiratet oder unverheiratet, ob hoch oder niedrig. Ja, die Regentin selbst dürft ihr euch als Frau erwählen. Aber ihr müsst euch entscheiden. Ehe die Sonne dieses Tages untergeht, habt ihr dann nicht gewählt, wird man euch morgen töten. Der Regent will, dass ihr, tot oder lebendig, jetzt im Lande bleibt und dass ihr nicht den Ruhm des Landes gefährdet, dass ihr nicht auswandert oder eine Frau aus einem anderen Volke wählt, als aus dem unseren. Die Männer, die vorhin von den Türmen gestürzt wurden, waren die Männer von den vier schönen Töchtern des Regenten. Diese vier Männer wollten euch töten, ehe ihr die Stadt betreten hättet, weil sie bei eurer Brautschau für ihre Frauen fürchteten.
Atamono sagte, alle 100.000 Frauen des Landes sind mir willkommen. So wenig wie ich jetzt noch den Willen zur Unsterblichkeit habe, so wenig Willen habe ich zur Liebeswahl. Ich werde also morgen sterben. Warum bin ich nicht schon vorhin gestorben, als der Pfeil zielte und die Speere eine Frau töteten, statt mich zu töten?
Komm, sagte das Weib, das ihm geantwortet hatte. Leg deinen Arm um mich und verkünde mich als deine Frau, dann wirst du nicht sterben müssen, und ich will dir helfen, dir deine Unsterblichkeit zu sichern, die du am Meer vergeblich erwartet hast.
Atamono fragte rasch, kennst du die Rindensprache der roten Kryptomerienbäume?
Natürlich, sagte die Frau ebenso rasch. Ich habe zwar nie einen solchen Baum gesehen, ich kenne aber seine Rindenschrift wie die Linien meiner Hand.
Atamono fragte noch rascher, weißt du, wo die Harfe liegt, die ich suche?
Natürlich, antwortete ebenso rasch die Frau, alle Bäume erzählen, dass die Harfe im kleinen ewigen Feuerland liegt.
Weib, weißt du den Weg dorthin?
Natürlich, ich werde ihn dir schon zeigen. Wenn du mich zu deiner Frau gemacht hast, werde ich ihn in Erfahrung bringen. Alles wird mir gelingen, wenn du mich liebst.
Wirst du mir treu bleiben, wenn ich dich heirate, und willst du die Unsterblichkeit mit mir teilen?
Treu bleiben? Fragte das Weib und schmollte. Das ist das Natürlichste von der Welt, das verspreche ich dir gar nicht. Aber die Unsterblichkeit, die werde ich natürlich mit dir teilen.
Atamono betrat die Stadt nicht. 97 Schritte vor der Stadt, heißt es in den chinesischen und japanischen Chroniken, legte er seinen Arm um ein Weib, aber nicht um das Weib, das er ausgefragt hatte und welches immer so geläufig »natürlich« geantwortet hatte, sondern um eines, das daneben gestanden und zu allem gelacht hatte, melodisch und freundlich wie eine singende Glocke. Diese Frau hatte Adamono nichts versprochen. Und die Länder ehren noch heute ihr Andenken und ihr singendes Lachen. Als der große chinesische Weise und Wissende und sein lieblich lachendes Weib nach glücklichster Ehe hochbetagt starben, begrub man beide am Meeresstrande unter dem rätselhaften Baum, dessen Rinde Atamono niemals entziffert hat. 100 Jahre nachher, als die Chinesen Japan entdeckten und den harfenförmigen Biwa-See, als die große Harfe im Lande des ewigen Feuers liegen fanden, brachte man dorthin ein Reis jenes unerklärlichen Baumes. Zu einer Zeit, wo die Japaner noch in Blätterkleidern und mit ungekämmten Haaren das kleine Feuereiland bewohnten und die Chinesen dort die ersten Apostel höherer Bildung und Gesittung wurden. Und wieder einige Jahrhunderte später, als die ersten chinesischen Buddhistenmönche die Religion des Pflanzen- und des Tierreiches und des Menschenreiches den Japanern gaben und sie die Verbrüderung aller Weltallwesen lehrten und Mönche den Midera-Tempel mit seinen Terrassen am Biwa-See bauten, da erinnerte man sich wieder des rätselhaften Baumes, der nun durch die Jahrhunderte stark und mächtig geworden war. Und jeder, der zu dem Baum am Biwa-See kam, sprach von Atamonos Geschichte. Bis eines Tages ein japanischer Mönch geboren wurde. Dieser war der Erste, der die Rinde des alten, rätselhaften Baumes am Biwa-See entziffern lernte, die bis dahin unleserlich geblieben war. Und er las zu seinem Erstaunen von der Baumrinde den Satz: Wisse, Mensch, und höre mich, der ich alt werde wie die Erdrinde. Mir und allen, welche so alt werden auf der Erde, steht die Liebe höher als die Unsterblichkeit. Und diesen Spruch las der japanische Mönch Milliarden und Milliarden Mal in die Kronäste, in den Stamm und in die Wurzelrinde gegraben, bis zur tiefsten Wurzel drunten in der Erde sprach der Baum keinen anderen Satz. Nun erinnerte man sich auch, dass Atamono, seitdem er glücklich mit dem lachenden Weibe lebte, nie mehr von der Unsterblichkeit gesprochen, dass er sein Weib niemals nach dem Weg zur Unsterblichkeit gefragt hatte. Und aus der Vergangenheit stieg das Lachen jenes Weibes wie aus einem Grab, als Mönche eine Glocke gegossen hatten, die noch heute abends im Midera-Tempel geläutet wird, und deren Stimme wie die sanft gewordene Stimme von Jahrtausenden klingt und die den singenden Ton eines glücklichen Weibes hat. Der alte Baum ist heute nur noch ein Stummel von Stelzen und Krücken gestützt. Zu dem Platz, wo er am See steht, führt ein hölzernes Tempeltor. Seine Zweige sind mit tausenden von weißen Gebetszetteln behangen. Tausende von Pilgern aus Japan und China besuchen ihn, den Unsterblichen, der verkündet, die Liebe ist größer als die Unsterblichkeit, und nennen ihn den Glücklichen, weil er Abend um Abend die kostbare Frauenstimme der Abendglocke des Midera-Tempels belauschen darf, die jenem weiblichen Lachen gleicht, bei welchem einst Atamono den Wunsch nach Unsterblichkeit vergaß. Soweit die Geschichte von Atamono und seiner Suche nach der Unsterblichkeit. Entnommen habe ich diese Geschichte dem Buch »Die acht Gesichter am Biwa-See« von Max Dautendey, einer Sammlung von Erzählungen, die alle am japanischen Biwa-See in der Nähe von Kyoto spielen. Wenn Ihnen diese Sendung gefallen hat, wenn sie Ihre Lust am Lesen und an der Literatur geweckt hat, dann gibt es viele Möglichkeiten, diese Lust zu befriedigen. Einmal haben wir hier in Iserlohn eine gut sortierte Stadtbücherei. Mehr als 70.000 Bücher und andere Medien warten dort, entweder im alten Iserlohner Rathaus, das ist die Hauptstelle, oder in der Außenstelle in Letmathe auf Sie. Wenn Sie Literatur live erleben möchten, gibt es Lesungen, ebenfalls in der Stadtbücherei, aber auch im Literaturhotel Franzosenhohl, in der Volkshochschule und an anderen Orten. Die Termine finden Sie in der Tagespresse. Und schließlich befasst sich auch das Bürgerradio, das Sie gerade hören, immer wieder mit literarischen Themen, etwa in der Sendereihe Wortart, in der Klaus Karst heimische Autoren und lokale Veranstaltungen vorstellt. Die nächsten Sendetermine von Wortart finden Sie auf den Internetseiten des Fördervereins Lokalfunk unter unserer Adresse www.radio-iserlohn.de. Soweit für heute. Machen Sie es gut und leben Sie wohl. Ihr Holm Roch.